SRF 1.
«12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, sind Sie dabei.» Die EU-Kommission berät in dieser Stunde über die Beziehungen zur Schweiz. Stichwort Rahmenabkommen und Börsenzugang. Details gleich. Bildung macht junge Menschen glücklich, so das Fazit der neuesten Befragung von 30.000 Jugendlichen in der Schweiz. Dann Wahlkampf im Web. Nicht alle Schweizer Parteien machen das korrekt. Und Beat Zemp, der oberste Lehrer der Schweiz, wird pensioniert.
Er hat den Lehrerinnen und Lehrern ein Gesicht gegeben. Wenn man von Bildung sprach, dann hörte man häufig von den Leuten, das ist der Beat Zemp. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Würdigende Worte von Ex-Bildungsdirektor Bernhard Pulver und das Gespräch mit Beat Zemp selber. Er ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Bis vor wenigen Minuten hat sich die EU-Kommission mit der Schweiz beschäftigt. Es geht um das Rahmenabkommen. Der Bundesrat forderte Präzisierungen bei 3 Punkten. Darauf hat die EU-Kommission letzte Woche gesagt, die Verhandlungsdelegationen hätten Zeit für solche Präzisierungen, aber nur bis heute. Heute nun hat also die EU-Kommission Bilanz gezogen. Oliver Washington, was sagt sie?
Maros Šefčovič, er ist ein Vizepräsident der EU-Kommission. Er hat heute kurz über die Diskussion über die Schweiz informiert und dabei Folgendes gesagt. Ich spiele kurz sein Statement kurz ein.
It reiterated that the institutional framework agreement will not be renegotiated. The commissioners noted the lack of progress and therefore the college saw no need to take any decisions. I would like to underline that our doors remain open to conclude the agreement before the end of this Commission's mandate.
Er sagt also, die Kommission betont, dass das Rahmenabkommen nicht nachverhandelt werde. Zweitens bedauere die Kommission, dass nicht genügend Fortschritte erzielt worden seien. Drittens sehe sie keinen Grund für einen Entscheid heute. Und viertens sagt Šefčovič auch, dass die Kommission Juncker gleichwohl hoffe, dass sie das Rahmenabkommen mit der Schweiz noch abschließen können, und zwar vor Ende des Mandats der Kommission. Und das läuft bekanntlich Ende Oktober aus.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sogenannte Börsenäquivalenz. Das heisst, die EU anerkennt die Schweizer Börse bis heute als gleichwertig. Das ist wichtig für den Schweizer Finanzplatz. Die EU hat die Verlängerung dieser Äquivalenz aber immer wieder als Druckmittel eingesetzt und gedroht, diese nicht nochmals zu verlängern. Liegt hier ein Entscheid vor?
Also wir müssen nochmals auch kurz auf dieses Statement zurückkommen. Entscheidend dabei ist, dass ich eingespielt habe, ist die Formulierung, dass die Kommission als Folge des fehlenden Fortschritts keinen Grund sehe, einen Entscheid zu fällen. Es geht dabei eben um den Entscheid, die Börsenäquivalenz zu verlängern, weil das muss aktiv entschieden werden. Ansonsten läuft diese Ende Juni automatisch aus. Und das heisst nun, dass eben die EU-Kommission heute als Folge des fehlenden Fortschrittes keinen Grund sieht, für einen solchen Entscheid die Börsenäquivalenz zu verlängern. Und das heisst, wenn nichts weiteres passiert, läuft diese Ende Juni aus.
Man kann also sagen, die EU erhöht den Druck auf die Schweiz. Wie geht das jetzt weiter?
Also es bleibt noch etwas Zeit. Es muss noch nicht der finale Entscheid sein. Es wird hier gesagt, dass bis am Freitag noch Zeit bleibe. Was ich mir vorstellen kann, dass die EU-Kommission beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs, den wir dann am Donnerstag und am Freitag in dieser Woche haben hier in Brüssel, dass sich die Kommission da auf höchster politischer Ebene rückversichern will, was sie nun machen soll, ob sie die Äquivalenz auslaufen lassen soll oder eben doch nicht. Und das heisst aber auch für die Schweiz, dass sie nur noch einige Tage Zeit hat, um vielleicht Konzessionen einzugehen, vielleicht selber noch mit Merkel, Macron und Co. zu reden. Also es bleiben noch einige Tage und vor allem es bleiben wohl ziemlich spannende Tage.
Danke, Oliver Washington, direkt aus Brüssel. Nun zu Rebecca Villiger und weiteren Meldungen des Mittags.
Die Pkw-Maut in Deutschland ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs rechtswidrig. Die deutsche Version der Autobahnvignette sei mit europäischem Recht unvereinbar, erklärten die obersten EU-Richter in Luxemburg. Damit ist die Einführung der Maut nach dem jetzigen Modell nicht möglich. Geplant war, dass die Mautzahlungen den inländischen Autobesitzerinnen und Autobesitzern indirekt zurückgezahlt worden wären durch eine geringere Autosteuer. Dagegen hatten Österreich und die Niederlande Klage eingereicht. Beide Länder waren der Meinung, ausländische Autofahrerinnen und Autofahrer würden dadurch diskriminiert. Die deutsche Maut sollte ab Oktober 2020 auf Bundesstraßen und Autobahnen eingezogen werden. Der ehemalige Präsident des Europäischen Fußballverbandes UEFA, Michel Platini, ist von der französischen Polizei festgenommen worden. Das berichteten erst die Zeitung Le Monde und die Internetplattform Mediapart. Dann meldeten die Agenturen AP und Reuters, eine Quelle in Justizkreisen habe die Informationen bestätigt. Gemäß dieser Quelle wird Platini vernommen im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen Bestechung und Korruption. Der Bundesrat soll bei den Radio- und Fernsehgebühren für Unternehmen alternative Berechnungsmodelle prüfen. Der Ständerat hat einen entsprechenden Vorstoß mit 25-11 Stimmen bei 2 Enthaltungen als Erstrat angenommen. Es gäbe zahlreiche Unternehmen, die Mühe hätten mit der umsatzabhängigen Berechnung der Radio- und Fernsehgebühren, argumentierte eine Mehrheit des Rats. Denn der Umsatz entspreche nicht dem tatsächlich erzielten Gewinn. Der Vorstoß geht nun in den Nationalrat. Der Bundesrat kann weniger wichtige rechtssetzende Bestimmungen eigenhändig erlassen, mit Verordnungen. Das Parlament soll bei solchen Verordnungen neu sein Veto einlegen können. Der Nationalrat hat als Erstrat entsprechenden Änderungen des Parlamentsgesetzes mit 113-67 Stimmen bei 8 Enthaltungen zugestimmt. Gegen ein Verordnungsveto haben sich vor allem die SP und alle Kantone gestellt. Sie befürchten, dass das Vetorecht zu Verzögerungen und Rechtsunsicherheit führt. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. Kriegsverbrechen in Gaza gehören vor Gericht. Dieser Meinung sind 16 schweizerische Solidaritäts- und Menschenrechtsorganisationen. Sie haben dazu bei der Bundeskanzlei eine Petition mit 4.400 Unterschriften eingereicht. Sie fordern den Bundesrat auf, die rüstungstechnische und militärische Zusammenarbeit mit Israel abzubrechen. Die Schweiz müsse mit Nachdruck die Aufhebung der Blockade von Gaza verlangen. Konkret fordern die Initianten, dass individuelle Sanktionen wie Einreiseverbote verhängt und Bankguthaben von als verantwortlich identifizierten Personen eingefroren werden. Zudem müsse der Bundesrat der Verpflichtung nachkommen, Menschen festzunehmen und strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie angeschuldigt seien, völkerrechtliche Verbrechen begangen oder angeordnet zu haben. In Vietnam haben die Behörden insgesamt 2,5 Millionen Schweine notschlachten lassen, um die afrikanische Schweinepest einzudämmen. Die Krankheit sei im Februar erstmals festgestellt worden. Seither habe sie sich auf fast alle Provinzen des Landes ausgebreitet, teilt das Landwirtschaftsministerium in Hanoi mit. Das Virus der afrikanischen Schweinepest wird über Mücken, aber auch über direkte Kontakte und Fleischwaren übertragen. Befallene Tiere sterben innerhalb 48 Stunden. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich. Das Wetter. Am Nachmittag und Morgen scheint meist die Sonne. Über den Bergen bilden sich jeweils Quellwolken und später lokale Schauer oder Gewitter. Die Temperatur steigt auf 27 bis 31 Grad.
Yes. Wer jetzt an den Schweizer Nationalsport denkt, das Kartenspiel, liegt für einmal falsch. JAS ist die Abkürzung für Young Adult Survey Switzerland, was so viel heisst wie Befragung von jungen Erwachsenen. Dahinter steckt die eidgenössische Jugendbefragung, die frühere Rekrutenbefragung. Jetzt liegen die Resultate der zweiten Befragung vor. Stefan Eiholzer mit den Details.
Etwas zugespitzt lässt sich sagen, dass die jungen Erwachsenen in der Schweiz politisch in die Mitte drängen. Fühlten sich bei der ersten Befragung noch 36% der politischen Mitte zugehörig, sind es jetzt 39%. Verloren hat vor allem die Rechte, praktisch unverändert ist die Linke. Fast gleich blieb das Interesse der jungen Erwachsenen an der Politik. Als sehr interessiert bezeichnen sich 12% der Befragten, überhaupt nicht interessiert sind dagegen 22%. Gleich viele wie bei der ersten Befragung. Die Befragung liefert eine Fülle an Daten und Informationen. So schreiben die Studienverfasser als ein Fazit, dass Bildung glücklich mache, und belegen diese Aussage mit Tabellen und Zahlen. Alle 3 Jahre werden in der Schweiz rund 30'000 junge, wehrpflichtige Männer im Alter von 19 Jahren systematisch befragt. Es geht dabei um Themen wie Bildung, Gesundheit, Politik oder Werte. Was früher als pädagogische Rekrutenprüfung bekannt war, nennt sich heute eidgenössische Jugendbefragung CHX. Weil die Jugend aber nicht nur aus jungen Männern besteht, werden pro Befragung auch 3'000 junge Frauen einbezogen. Dass die Auswertung der Daten, sie wurden 2014 und 2015 erhoben, so lange dauerte, liegt an der Verarbeitung. Viele Fragebogen wurden noch von Hand ausgefüllt und mussten eingescannt werden. Das ändert sich nun. Derzeit läuft die 3. Befragung. Bereits im Herbst sollen Resultate vorliegen. Und mit zunehmender Dauer der Langzeitstudie soll die Aussagekraft grösser werden. Ziel ist, Veränderungen in der Gesellschaft der Schweiz zu dokumentieren und zu erkennen.
«19:01. Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Wie Wahlkampf im Internet geht oder warum der Datenschützer den Parteien Nachhilfe empfiehlt. Dann haben wir ein Bundesgerichtsurteil zur Ausschaffung von kriminellen Ausländern aus der EU. Und unser Korrespondent erklärt, wie Frankreich seine Arbeitslosenversicherung sanieren will und warum Gewerkschaften und Arbeitgeber kaum zufrieden sein dürften.» Der Wahlkampf findet je länger, desto mehr auch im Web statt, denn dort tummeln sich potenzielle Wählerinnen und Wähler. Deshalb sammeln die Parteien eifrig Daten, um an die richtigen Personen heranzukommen. Jetzt fordert der eidgenössische Datenschützer die Parteien auf, klar zu informieren, wozu sie die Personendaten verwenden. Doch noch verhalten sich nicht alle Parteien vorbildlich. Ivan Santoro berichtet.
Der eidgenössische Datenschützer Adrian Lopsiger nennt einen Fall im Vorfeld der SVP-Selbstbestimmungsinitiative vom letzten Jahr. Dies sei ein Beispiel von klarem Datenmissbrauch.
Wo eben versucht wird, so etwas Bauernfängerei mit Daten zu betreiben und die Leute hinter Licht zu führen, indem man ihnen zum Beispiel eben politische Nachrichten sendet, die dann vermeintlich von ihren Freunden stammen.
Konkret, auf einer Website konnten einzelne Personen bis zu 10 Handynummern von Freunden und Bekannten eintragen. Diese erhielten dann am Abstimmungswochenende der Selbstbestimmungsinitiative ein Erinnerungs-SMS, vermeintlich versandt durch den Freund oder Kollegen. Dies sei zwar ein krasses Beispiel von Datenmissbrauch, aber auch bei einem normalen Besuch auf einer Parteienwebsite müsse ein Besucher wissen, was dies für Folgen haben könne, sagt Lopsiger.
Das Wesentliche ist die Transparenz. Der Stimmbürger hat einen Anspruch zu wissen, mit welchen informatischen Mitteln seine Daten aufbereitet wird und wie er eben dann auch unter Umständen personalisiert mit Botschaften angesprochen wird.
Die Rede ist von sogenannten Cookies. Das sind kleine versteckte Informationen, die es dem Webserver ermöglichen, den Besucher wiederzuerkennen und dann beispielsweise persönlich anzuschreiben. In einem Leitfaden, der extra vor den Wahlen für Parteien erstellt worden ist, verlangt der Datenschützer, dass die Parteien auf ihren Websites darauf hinweisen, ob sie eben solche Cookies verwenden. Ein Check auf den Websites der Bundesratsparteien zeigt aber, dass einzig die FDP im Sinne des Datenschützers unterwegs ist. So erscheint auf der Homepage unten gut sichtbar ein Balken im Bild mit dem Text:
«Wenn Sie diese Webseite nutzen, stimmen Sie der Benutzung von externen Diensten zu.»
Ist man nicht einverstanden, kann man verlangen, dass die Daten nicht extern weitergegeben werden dürfen. Bei SVP und CVP muss man sich damit einverstanden erklären, dass die Daten weitergegeben werden. Bei der SP erscheint dieser Warnhinweis nicht automatisch. Eingreifen kann und will Datenschützer Lopsiger deswegen aber nicht.
Weil unser Gesetz ist 30-jährig, also wir haben keine Cookies-Verordnung zum Beispiel wie die EU. Wir geben den Parteien einfach eine Auslegungshilfe.
Auch soziale Medien wie Facebook und Co. können Einfluss auf Wahlen nehmen. Lopsiger hat deshalb in den letzten Wochen Vertreter von Facebook getroffen. Dass in der Schweiz aber Wahlen mittels Facebook-Daten beeinflusst werden könnten, wie bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA, bezweifelt Lopsiger. Hier käme der Schweiz der Föderalismus zugute. Denn eidgenössische Wahlen sind Wahlen in 26 Kantonen. Und 26 Wahlen zu beeinflussen, ist naturgemäß schwieriger als eine einzige.
Die Schweiz soll härter gegen straffällige Ausländer vorgehen, das verlangt die Ausschaffungsinitiative und die ist inzwischen umgesetzt. Aber es gibt Streitfälle. Nach der Politik müssen deshalb nun die Gerichte diese härteren Regeln anwenden. Und dazu gibt es eine zentrale Frage. Was ist rechtlich höher zu gewichten, die Ausschaffungsinitiative oder das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit der EU? Im Fall eines spanischen Straftäters hat nun das Bundesgericht das heimische Strafrecht höher gewichtet als das Freizügigkeitsabkommen. Andreas Stüdli.
Im Fall des Spaniers ging es um Kokainhandel. Deshalb sollte der Mann für 7 Jahre des Landes verwiesen werden. Dagegen wehrte sich der Spanier bis vor Bundesgericht, aber dieses bestätigte nun die Ausschaffung. Der Fall an sich ist unspektakulär, denn das Bundesgericht hat die Gangart gegenüber kriminellen Ausländern bereits verschärft. Zwar räumt das Personenfreizügigkeitsabkommen EU-Bürgern den Zugang zum Arbeitsmarkt ein. Artikel 5 sagt aber klar, wenn die öffentliche Ordnung, die Sicherheit oder die Gesundheit gefährdet sind, dürfen diese Rechte eingeschränkt werden. Schon im Dezember bestätigte das Bundesgericht deshalb die Landesverweisung eines EU-Bürgers, der ein Gewaltdelikt begangen hatte. Interessant an diesem Urteil ist aber die Begründung. Das Bundesgericht distanziert sich damit von der Rechtsprechung in der EU. Und das, obwohl im Personenfreizügigkeitsabkommen auch steht, dass die Rechtslage zwischen der EU und der Schweiz möglichst parallel sein soll, dass also das Bundesgericht sich an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes orientieren muss und umgekehrt. Davon weicht das Bundesgericht nun aber ab. Es will sich beim Strafrecht und damit auch bei den Ausschaffungen nicht mehr an den Regeln in der EU orientieren, sondern das Landesrecht durchsetzen. Es begründet den Entscheid damit, dass die Personenfreizügigkeit vor allem ein wirtschaftliches und kein strafrechtliches Abkommen sei. Für die Schweizer Gerichte heißt das, im Strafrecht müssen sie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes weniger berücksichtigen. Die Frage des Vorrangs zwischen unserem Landesrecht und dem Abkommen, über die nun jahrelang debattiert wurde, wird damit vom Bundesgericht umschifft. Auch nach diesem Urteil müssen die Gerichte zwar jede Ausschaffung einzeln überprüfen. Wenn aber die öffentliche Ordnung, die Sicherheit oder die Gesundheit gefährdet sind und eine Landesverweisung auch verhältnismäßig ist, dann steht diese nicht im Konflikt mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen.
13 Minuten vor 1. Lobbyieren gehört zum politischen Geschäft. Aber wie dies geschieht, darüber ist in der Schweiz wenig bekannt. Darum ist auch von einer Dunkelkammer die Rede. Ein Vorstoss wollte deshalb in einem Punkt etwas mehr Transparenz schaffen, bei der Vergabe von Zutrittsausweisen zum Bundeshaus. Jedes Parlamentsmitglied darf 2 solche vergeben. Doch der Nationalrat lehnte den Vorstoss ab. Priscilla Imboden.
Zutrittsausweise zum Bundeshaus sind sehr begehrt. Sie erlauben es, während der Session in der Wandelhalle mit Parlamentsmitgliedern zu sprechen. Auf einer Liste ist einsehbar, wem die Parlamentarierinnen und Parlamentarier solche Zutrittsausweise geben. Eine Vorlage des Ständerates wollte diese Liste mit den Mandaten der entsprechenden Lobbyisten ergänzen. FDP-Nationalrat Matthias Jauslin, der einen Badge an seine persönliche Mitarbeiterin vergeben hat, meinte dazu:
Das ist ja wohl das Mindeste an Transparenz, das verlangt werden darf.
Ursprünglich verlangte der Vorschlag nämlich, dass die Lobbyisten wie Bundeshausjournalisten akkreditiert und somit nicht mehr von Parlamentsmitgliedern Zutritt erhalten würden, dass sie ihre Mandate offenlegen müssten und dass Sanktionen drohten, falls sie dies nicht vollständig täten. Die heute debattierte Variante sei eine Minimalvariante, monierten linke Ratsmitglieder, aber besser als nichts. SP-Nationalrätin Nadine Massart, Badge an persönlichen Mitarbeiter, sagte:
Die Öffentlichkeit, die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht zu wissen, wer im Bundeshaus ein- und ausgeht und wer für welche Interessen lobbyiert.
Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli, Zutrittsausweise an Allianz Süd und den Schweizerischen Mieterverband, sagte angesichts der drohenden Niederlage:
Es ist ein Trauerspiel.
In der Tat, die Vorlage blieb chancenlos. Die Ratsrechte wollte davon nichts wissen. CVP-Nationalrätin Ruth Humbel, die laut Register keinen Zutrittsbadge zum Bundeshaus vergeben hat, fand es unnötig, dass Lobbyisten im Bundeshaus ihre Mandate offenlegen müssen.
Jeder sieht, wer mit wem an einem Tisch sitzt und sich bespricht. Und jeder kann jeden fragen, wofür und wen er vertritt.
Es sei am Ziel vorbei legiferiert, bei Lobbyisten mit Zutrittsausweisen Transparenz zu schaffen, argumentierte FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Er hat 2 solche Ausweise vergeben an Vertreter der Gasindustrie und des Städteverbandes.
Die effektive Dunkelkammer im Lobbyismus findet nicht im Bundeshaus statt, im Parlamentsgebäude, sondern die findet außerhalb des Parlamentsgebäudes statt. Und diese Dunkelkammer, die regulieren Sie nicht mit diesem Vorschlag.
Der Nationalrat wollte nicht, dass Lobbyisten ihre Mandate offenlegen müssen. Das Geschäft geht zurück an den Ständerat. Nach dem Scheitern in der Grossen Kammer steht die Transparenzvorlage aber unter einem schlechten Stern.
Nach Frankreich. Dort ist die Arbeitslosenversicherung ein Sanierungsfall. Sie ist hoch verschuldet. Deshalb hat Präsident Macron bereits im Wahlkampf Reformen angekündigt. Eigentlich hätten Gewerkschaften und Arbeitgeber den Auftrag gehabt, Sparmaßnahmen umzusetzen. Sie konnten sich aber nicht zusammenraufen, daher ist die französische Regierung aktiv geworden. Heute hat sie die Sozialpartner über ihre Reformen informiert. Daniel Voll, was ändert sich denn nun für jemanden, der in Frankreich arbeitslos wird?
Die Kriterien für das Recht auf Arbeitslosenentschädigung, sie werden härter. Bis jetzt musste jemand während 2 Jahre und 4 Monate gearbeitet haben, damit er das Recht auf diese Arbeitslosenentschädigung hatte. In Zukunft werden es während 2 Jahren 6 Monate sein. Das heißt, es gibt härtere Kriterien. Gleichzeitig soll das Arbeitslosengeld tendenziell eher sinken, denn grundsätzlich soll sich Arbeit lohnen. Das ist eigentlich das Leitmotiv der Regierung, das Regierungschef Edouard Philippe bereits vor einer Woche in der Regierungserklärung betont hat. Die Regierung will vor allem die Beschäftigung erhöhen. Dazu passt auch ein drittes Bein dieser Reform, dass man die Begleitung der Arbeitslosen durch die Arbeitslosenvermittlung verbessern will.
Bisher sind Reformen daran gescheitert, dass sich Gewerkschaften und Arbeitgeber nicht einigen konnten. Der Vorschlag der Regierung, kann der diesen Knoten lösen?
Ich würde sagen ja und nein. Der Vorschlag der Regierung regelt eine Reihe von Punkten, auf die sich die Sozialpartner eben nicht einigen konnten. Das heisst, die mutet beiden Seiten auch etwas zu. Und das sind bittere Pillen, an denen eben diese bilateralen Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern gescheitert sind. Entsprechend wird die Reform jetzt auch von beiden Seiten kritisiert.
Schauen wir die Positionen der einzelnen Sozialpartner etwas genauer an. Woran stören sich die Gewerkschaften?
Für sie sind es vor allem die tieferen Leistungen der Arbeitslosenversicherung, die eben sparen will. Es betrifft tiefere Einkommen, die bisher mit einer Kombination von Teilzeitarbeit und Mindestlohn von Teilzeitarbeit zum Mindestlohn und Arbeitslosenunterstützung ihr Einkommen etwas verbessern konnten. Sie haben etwas mehr verdient, als wenn sie nur gearbeitet hätten. Aber auch die hohen Einkommen müssen mit Einbußen rechnen. Die Regierung will für sie den Plafond der Leistungen nach unten korrigieren. Und die Gewerkschaften wehren sich auch hier und sagen, das gefährdet eigentlich den Solidaritätsgedanken der Arbeitslosenversicherung. Das kann auch den Widerstand bei Gutverdienenden verstärken, denn sie zahlen höhere Beiträge und bekommen tiefere Leistungen.
Und die Arbeitgeber, was stört Ihnen sauer auf?
Sie stören sich vor allem daran, dass die Regierung die Prämien für befristete Arbeitsverträge erhöhen will. Rund 500.000 Menschen in Frankreich arbeiten mit sehr kurz befristeten Arbeitsverträgen, einige Tage bis einen Monat. Und die Regierung will diese Verträge nun in Zukunft mit einem Bonus-Malus-System behandeln. Das heißt, wer eine stabile Belegschaft hat, der bekommt eher einen Bonus. Und wer schnell Arbeitsplätze wechselt, der wird mit höheren Prämien bestraft.
Die Regierung dürfte ihre Reformen ohne Probleme durchs Parlament bringen, aber was ist mit der Bevölkerung? Muss die Regierung da mit erneuten Protesten rechnen?
Tatsächlich dürfte der Protest der Straße eigentlich das grösste Problem für sie werden, denn die Regierung will die Reform durch eine Verordnung durchsetzen. Sie versucht aber darum auch dieses quasi einen ausgeglichenen eine ausgeglichene Lösung zu bringen. Einerseits das Bonus-Malus-System, mit dem sie die kurzen Verträge bekämpft, zum anderen auch eben die befristeten oder eben quasi durch die Opfersymmetrie, dass die Arbeitgeber etwas weniger bezahlen müssen insgesamt.
Informationen von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll hier im Rendezvous. 6:56. Gleich haben wir auf SRF 1 und 4 Beat Zemp zu Gast. Knapp 3 Jahrzehnte lang hat er sich als Präsident des Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerverbandes um die Belange der Lehrerschaft gekümmert. Bevor wir mit ihm Bilanz ziehen, haben wir um ein Zeugnis gebeten. Und zwar Bernhard Pulver von 2006 bis 2018, grüner Regierungsrat des Kantons Bern und als solcher unter anderem Vorstandsmitglied der Erziehungsdirektorenkonferenz. Er musste also oft mit Beat Zemp verhandeln. Ich habe ihn gefragt, welche Note würden Sie Beat Zemp ins Zeugnis schreiben?
Ach, ich setze nicht gerne Noten. Ich habe lieber Kompetenzraster, aber ich könnte ihm sehr wohl eine 5,5 setzen. Man soll ja nicht gerade eben mit 6 beginnen, aber ich habe sehr gerne mit Beat Zemp zusammengearbeitet und ich habe das Gefühl, er hat seinen Job wirklich sehr gut gemacht.
Eine 5,5, Sie sagen es, das ist fast schon das Höchste, was man in der Schule erreichen kann. Welches ist denn aus Ihrer Sicht Beat Zemps größtes Verdienst?
Also ich finde, er hat den Lehrerinnen und Lehrern ein Gesicht gegeben. Wenn man von Bildung sprach, dann hörte man häufig von den Leuten, ah ja, das ist der Beat Zemp. Bevor man etwas von Erziehungsdirektorinnen oder Erziehungsdirektoren Namen kannte, kannte man den Namen vom obersten Lehrer. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, weil die Lehrerinnen und Lehrerschaft muss auch ein Gesicht haben. Und Beat Zemp hat sich für die Lehrerinnen und Lehrerschaft wirklich eingesetzt.
Beat Zemp hat sich pointiert und stetig für die Interessen der Lehrerschaft eingesetzt. Er hat zum Beispiel unaufhörlich für weniger Lektionen, höheren Lohn, besseres Prestige etc. gekämpft. Sie, Bernhard Pulver, waren von 2006 bis 2018 Erziehungsdirektor des Kantons Bern, mussten also den Sparkurs Ihres Kantons vertreten. Da sind ja Spannungen vorprogrammiert.
In der Sache sind natürlich Spannungen vorprogrammiert. Ich habe aber mit ihm persönlich gar keine Spannung gehabt, weil die Ziele eigentlich die gleichen sind. Wir verstehen sehr wohl, dass die Lehrerinnen und Lehrer eine Lohnthematik positioniert haben. Und sie haben das sehr erfolgreich getan in dieser Zeit, wo ich Erziehungsdirektor war. Sie haben aufgezeigt, was in der Lohnentwicklung geschehen ist und wie wichtig es eben ist, für uns als Arbeitgeber, für uns als Kantone, zufriedene und motivierte Lehrpersonen zu haben. Schule entsteht ja nicht irgendwo in der Verwaltungszentrale. Schule entsteht im Schulzimmer, wenn die Lehrerinnen und Lehrer motiviert sind. Und da haben wir die gleichen Ziele gehabt. Und ich denke, der Lehrerverband hat in der Schweiz und in den Kantonen auf sehr erfolgreiche Art diese Thematik wirklich rübergebracht.
Sagt Bernhard Pulver, ehemaliger Vorstandsmitglied der Erziehungsdirektorenkonferenz, zu Beat Zemp, der nach fast 30 Jahren als oberster Schweizer Lehrer in Pension geht. Wie fällt Beat Zemps eigene Bilanz aus? Das hören wir in wenigen Minuten. Er ist ab 1 Uhr Gast im Tagesgespräch. Zuerst nochmals ins Bundeshaus. Von der SVP bis zu den Grünen, die Präsidenten von gleich 5 Parteien im Nationalrat, wehren sich gegen die Verlegung großer Teile der Informationsabteilung von Radio SRF von Bern ins Fernsehstudio nach Zürich-Leutschenbach. Auch die Redaktion dieser Sendung, des Rendezvous, wäre vom Umzug betroffen, den die SRG-Verwaltungsrat aus Spargründen auf Antrag der SRG-Generaldirektion beschlossen hat. In diesen Minuten entscheidet der Nationalrat über die 5 eingereichten parlamentarischen Initiativen der SVP, SP, der CVP, der Grünen und der BDP aus dem Bundeshaus. Der Bericht von Philipp Burkhardt.
170 Arbeitsplätze, den größten Teil der Redaktionen von Radio SRF, möchte die SRG ab Ende des nächsten Jahres von Bern nach Zürich verlagern. Verwaltungsrat und Generaldirektion begründen ihren Entscheid mit der fortschreitenden Digitalisierung im Medienbereich. Die Redaktionen von Radio-Flaggschiffen wie Echo der Zeit oder Rendezvous sollen deshalb am Leutschenbach angesiedelt werden. Mit der Verlegung spart die SRG nach eigenen Angaben jedes Jahr 5 Millionen Franken. Die Spitzen von 5 der 7 Fraktionen im Nationalrat überzeugen diese Argumente nicht. Mit 5 gleichlautenden parlamentarischen Initiativen möchten sie ins Gesetz schreiben, dass die Redaktionen von Radio SRF im Informationsbereich schwergewichtig in Bern verbleiben müssen. Dies vor allem deshalb, weil ihnen die Medienkonzentration in Zürich Sorgen macht. Von einem staatspolitischen Sündenfall spricht CVP-Präsident Gerhard Pfister, denn beim geplanten Umzug gehe es nicht einfach um Büros.
Sondern es geht mit dem Wegzug und der Verschmelzung von Radio, TV und Online darum, dass auf allen Kanälen die gleichen Beiträge zu sehen, zu hören und zu lesen sind.
Im Abstimmungskampf zur No-Billag-Initiative habe die SEG-Spitze immer wieder die starke Verankerung im ganzen Land betont, sagt BDP-Präsident Martin Landolt. Die ganze Information nun in Zürich konzentrieren zu wollen, sei deshalb fragwürdig.
Hier wurde für einmal nicht Wasser, sondern Wein gepredigt und anschließend aber nur Wasser serviert.
SP-Vizepräsident Beat Jans betont:
Diese Entwicklung zerstört die Idée Suisse, für die wir uns zuletzt in der No-Billag-Abstimmung mit Herzblut eingesetzt haben.
Und SVP-Präsident Albert Rösti zeigt sich empört über das Vorgehen der SRG-Spitze.
Die Art und Weise, wie das erfolgt ist, zeugt, ich muss das hier sagen, von einer Arroganz, die gegenüber den politischen Behörden mir selten entgegengekommen ist.
Martin Gandinas, Nationalrat der CVP, hat sich im Namen der zuständigen Kommission gegen die parlamentarischen Initiativen eingesetzt. Trotz Konzentration in Zürich sei eine dezentrale Produktion gewährleistet, zeigt er sich überzeugt.
Die SRG produziert heute in der ganzen Schweiz in 7 Hauptstudios und 17 Regionalstudios. Das ist zentral für unsere Schweiz. Es gibt keine Anzeichen, dass sich dies ändern sollte.
Soeben hat der Nationalrat die parlamentarischen Initiativen der 5 Parteispitzen deutlich angenommen mit 120 gegen 54 Stimmen bei 10 Enthaltungen. Sie gehen somit an die zuständige Kommission des Ständerates. Dieser hat sich in der laufenden Session bereits einmal mit dem Thema beschäftigt, aber noch keinen Entscheid gefällt, um dem Nationalrat den Vortritt zu lassen. Lehnt die Ständeratskommission die parlamentarischen Initiativen ab, wird sich das Plenum der Kleinen Kammer damit beschäftigen müssen, frühestens in der kommenden Herbstsession.
Eine Minute nach 1. Gleich reden wir auf SRF 1 und 4 mit Beat Zemp, knapp 30 Jahre lang oberster Lehrer der Schweiz. Das nach dem Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen des Mittags mit Rebecca Villiger.
Die EU-Kommission hat über die Beziehung Schweiz-EU diskutiert. Dabei habe man einen Mangel an Fortschritt festgestellt, sagte der EU-Vizepräsident. Man sehe keinen Bedarf, eine Entscheidung zu treffen. Die Tür der EU bleibe aber offen. Die Pkw-Maut in Deutschland ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs rechtswidrig. Geplant war, dass die Autobahnabgabe indirekt zurückgezahlt worden wäre durch eine geringere Autosteuer. Dagegen hat Österreich und die Niederlande Klage eingereicht. Michel Platini, der ehemalige Präsident des Europäischen Fußballverbandes UEFA, ist von der französischen Polizei festgenommen worden. Gemäß einer Quelle aus Justizkreisen wird Platini im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar vernommen. Es geht um Bestechung und Korruption.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.